Staffel 3, Folge 8. Analsex. Was ist das alles genau und worauf muss ich da besonders achten? Hallo und herzlich willkommen bei Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten. Ich bin's wieder, Katharina, eure Proktologin mit Herz und Humor. Und für diese Folge sage ich vielleicht auch mal dazu, ich bin auch Sexualmedizinerin. Und natürlich wie immer mit großer Freude dabei, ein bisschen Licht in eine Körperregion zu bringen, über die man, wenn überhaupt, mehr spekuliert als zu sprechen. Schön, dass ihr dabei seid.
Ja, und auch von mir, Anne, wieder ein herzliches Hallo an euch und natürlich auch an dich, Katharina. Heute wird es vielleicht ein bisschen anders als die anderen Folgen, weil wir über ein besonders intimes Thema sprechen. Manche von euch haben vielleicht auch sofort Bilder oder Vorurteile im Kopf. Im Titel hast du es ja bereits angekündigt und auch im Sneak am Ende der letzten Folge. Heute soll es um das Thema Analsex gehen.
Stimmt, genau. Ein, wie ich finde, sehr wichtiges und zunehmend gefragtes Thema. Vielleicht wird es heute wirklich für manche etwas seltsam, aber vor allem, denke ich, wird es informativ. Über Analsex wird zwar viel gescherzt und manchmal klischeehaft oder auch heimlich gesprochen. Also im Grunde wird das Thema oft sexualisiert oder tabuisiert. Aber so richtig erklärt und das Ganze mal sachlich betrachtet, wird es eigentlich nie. Doch bevor wir damit loslegen, wie immer der notwendige, klare Disclaimer. Dieser Podcast dient der Gesundheitsaufklärung und Wissensvermittlung. Er ersetzt keinerlei ärztliche Vorstellung, Untersuchung und Behandlung. Und die Einladung an euch, schreibt uns gern Fragen, Kommentare, Themenwünsche rund um Po, Darm, Beckenboden und Sexualität auf Insta an @apropos.po oder per E-Mail an schreibt mir@apropos-po.de. Das steht wie immer in den Shownotes und natürlich bleibt auch alles vertraulich. So, Anne, los geht's.
Super, also vielleicht zum Anfang ganz grundsätzlich. Worüber sprechen wir denn eigentlich genau, wenn wir über Analsex reden?
Ja, also im weitesten Sinne geht's natürlich um Sexualpraktiken rund um den Anus und das ganze Po-Gebiet. Also es geht nicht nur um Penetration, egal jetzt ob mit einem Penis oder einem Toy. Das ist halt das, was häufig verstanden wird, wenn es um Analverkehr geht oder Analsex. Also wir sprechen darüber, was dieser Begriff alles beinhalten kann, was es dabei zu beachten gibt. Das ist nämlich so einiges. Und es geht auch ein bisschen um Anatomie und warum das überhaupt gefallen kann, um unser Nervensystem mal wieder, weil das hier eine wirklich große Rolle spielt und um typische Risiken, die mit Analverkehr einhergehen können. Ja, ich würde sagen, uns fällt auf jeden Fall mehr als genug für diese Folge ein. Das garantiere ich dir.
Also, magst du vielleicht mal ein bisschen genauer erklären, was alles Analsex ist, wenn es nicht nur um Penetration geht?
Ja, das wäre tatsächlich im Grunde genommen alles, was mit dem Po zu tun hat. Also das kann auch Buttplay beinhalten, also Massagen von Pobacken und damit auch der Po-Muskeln. Das kann tatsächlich sehr regulierend sein, also auch entspannend. Ne? Natürlich kommt das wie immer auf die Art der Berührung an, ob man das angenehm findet oder nicht und so weiter. Und das macht nämlich total was mit unserem Nervensystem. Und das ist ja schließlich das, was dahinter steckt, wenn wir uns entspannen, wenn wir Vertrauen fassen, wenn wir loslassen wollen und so weiter. Die Berührung der Haut im Dammbereich kann tatsächlich angenehm oder auch stimulierend sein. Also das ist der Bereich zwischen bei Frauen Anus- und Vaginalöffnung beziehungsweise vor dem Anus nach vorne Richtung Hodensack und Peniswurzel hin bei Männern. Das ist ein größerer Bereich in dem Fall. Vielleicht habt ihr auch schon mal den Begriff Hotdogging gehört. Das ist tatsächlich Erregbarkeit sich stimulieren, dadurch, dass der Penis zwischen den Pobacken liegt.
Ja, also das ist super spannend und ich habe das tatsächlich noch nie gehört. Also den Begriff Hotdog außerhalb von Essenskontexten.
Ja, also es wäre hier bildlich gesprochen halt der Penis, der Hotdog sozusagen. Jo, dann geht's weiter. Natürlich kommt der Anus, also und auch die Rosette ganz direkt mit ins Spiel. Wir haben ja schon mal über das Wunderwerk Analkanal gesprochen. Ich weiß gerade gar nicht, in welcher Folge war das. Weißt du das noch? Sonst wissen wir gleich mal. Das schreiben wir in die Shownotes. Ja, und der Analkanal und tatsächlich auch die Rosettenhaut knapp um den After am Afterrand, da sind halt wirklich alle Nervenqualitäten vorhanden. Daher ist es da auch so ein schmaler Grat zwischen, es kann tatsächlich angenehm sein, es kann erogen sein, aber es kann auch wirklich unangenehm und schmerzhaft sein. Und ja, das ist ein wichtiger Grund, warum es bei Analkontakten wirklich ein paar wichtige Dinge zu beachten gibt. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Ja, und ansonsten besteht am After häufig auch ein besonderes ästhetisches Empfinden bei manchen Menschen, wenn wir denken an Anal Bleaching zum Beispiel. Vielleicht sagt dem einen oder anderen das was. Ja, dass Menschen die Haut, die Rosettenhaut aufhellen wollen. Es ist übrigens ganz normal, dass die bei vielen Menschen ein bisschen dunkler ist. Da sind einfach viel mehr Melanozyten in der Haut, also ne, die für eine dunkle Verfärbung der Haut zuständig sind. Aber gerade aus dem Porno kommt es viel, dass man sieht, dass es heller ist und das wird als ästhetischer oft empfunden. Und viel hat davon auch mit Charme zu tun und damit auch wieder mit unserem Nervensystem und auch mit moralischen Bewertungen, die wir einfach tatsächlich soziokulturell auf uns einwirken haben. Die hinterlassen natürlich auch deutliche Spuren. Ne? Ja, aber ich glaube, ich schweife ein wenig ab. Passiert mir ja nie.
Niemals. Ja, aber das ist ja total spannend, dass quasi das alles wie immer miteinander zusammenhängt und natürlich spannend auch, dass du sagst, dass Analsex vielleicht ein Thema ist, was gar nicht so bewusst besprochen wird, andererseits ja in Pornos relativ regelmäßig auch ein Thema ist. Also ist es ja irgendwie vielleicht doch da, nur man spricht nicht drüber.
Genau. Ja, und tatsächlich ist es tatsächlich ja zunehmend im Gespräch und unabhängig davon finde ich es wichtig, darüber zu reden, aber insbesondere, weil mehr Menschen sich Fragen um diese ganze Thematik stellen, finde ich es wichtig, dass wir gerade hier in diesem Podcast darüber reden, ne, weil es einfach wirklich ein großes Thema ist und es ist alles okay, ob man Analsex mag oder nicht mag oder ausprobieren möchte oder nicht. Ich finde es halt wichtig zu wissen, ja, dass man weiß, worum es geht und dass man weiß, was man dabei beachtet und so weiter und so fort. Mhm. Deswegen.
Ja, also lass uns vielleicht nochmal ein bisschen wirklich beim Analsex bleiben. Also vielleicht nochmal genau, was versteht man denn jetzt eigentlich üblicherweise unter Analsex?
Ja, also meistens ist es tatsächlich penetrativer Verkehr, ne, Analverkehr, also das Einführen eines Penis oder eines Strap-ons oder eines Sextoys in den After, ist aber im Grunde genommen auch alles wie von Fingern, von Lecken, das nennt man Rimming, das wird tatsächlich oft auch genutzt, um erstmal die ganze Region so ein bisschen zu entspannen, ja, weil durch Berührungen, je nachdem, ist, wie gesagt, das hat immer alles damit zu tun, wie finden wir das, was da passiert, können wir uns darauf einlassen, können wir das nicht, ist es in einem Tempo, in einer Art und Weise, die das Nervensystem mit bearbeiten kann und dem folgen kann, schaffen wir es loszulassen oder ist es eher so eine, oh Gott, ich weiß nicht, was da jetzt passiert, ich bin tendenziell eher angespannt, Situation. Ja, also das hat wirklich viel mit Bewertungen zu tun, viel mit, worauf kann ich mich einlassen, viel mit Nervensystem, viel mit Vertrauen, mit miteinander in Kontakt sein und Konsens. Aber das, ja, das ist halt super wichtig, das, glaube ich, müssen wir gleich ganz unbedingt nochmal extra besprechen.
Ja, spannend. Wirklich spannend.
Du hast ja tatsächlich spannend. Ja, weil das so, so viel ja mit berührt sozusagen. Ne?
Ja, und ja auch irgendwie scheinbar ganz viel mit Entspannung zu tun hat.
Ja.
Jetzt hast du am Anfang der Folge gesagt, dass Analverkehr ein Thema ist, was zunehmend gefragt ist. Was genau meinst du denn damit?
Ja, tatsächlich zum einen, dass man mittlerweile, zumindest hier in unserer Gesellschaft, ein bisschen mehr darüber spricht als früher. Das war ja eher verpönt, was für Schwule. Das war total mega krass moralisch bewertet, unanständig, sogar unnatürlich, ja, wenn man jetzt von manchen Religionen ausgeht. Ne, das war natürlich alles unterschiedlich über die Epochen, Kulturen, Religionen, aber gerade religiös wurde Sex ja auch als Mittel betrachtet, Nachkommen zu zeugen. Das war der Zweck von Sexualität. Das klappt natürlich nicht so wirklich gut mit Analsex und deswegen ist es unter anderem auch als widernatürlich deklariert worden. Wohingegen im alten Griechenland, da ging es gar nicht um die Praktik an sich, also Analverkehr an sich war schon okay. Da war es aber eher so ein Machtinstrument und die Frage war, wer ist der penetriert und wer ist der penetriert wird? Im Sinne von, wer hat die Macht und wer nicht? Ja. Und auch heute hat Analsex zum Teil noch so einen Touch von Macht. als der aktive Part, ne, oder schon alleine beim Spanking, also auf den Po, so einen Klaps auf den Po geben, ja. Das kann halt liebevoll gemeint sein und so ankommen oder vielleicht auch antörnend oder. Gleichzeitig kann es aber vielleicht auch mal ganz anders ankommen, je nachdem, welche Erfahrung sozusagen die andere Person gemacht hat oder in welcher Situation es ist oder wie das miteinander ist.
Ja, wahrscheinlich haben da unterschiedliche Menschen auch ganz unterschiedliche Bezüge dazu, je nachdem, wie sie aufgewachsen sind und in welchem Kontext sie generell sozialisiert worden sind. Wie ist es denn heutzutage?
Ja, ich habe gerade schon gesagt, in unserer Gesellschaft, in der wir hier heute leben, sind wir sexuell aufgeklärter. Damit ist das auch nicht mehr alles so ein Tabu, über Analsex zu sprechen. Es ist schon für viele noch komisch, eben weil man nicht so damit in Kontakt ist, weil es mit viel einfach so verbunden wird, ne? Und tatsächlich ist zum Beispiel ja die Gruppe, wenn man sagt, also die Gruppe schwuler Männer ist eine andere Gruppe als MSM, Men Having Sex with Men. Die ist viel größer. Also es gibt tatsächlich Männer, die sich gar nicht als schwul definieren, die aber auch Sex mit Männern haben oder sich vorstellen können oder mal neugierig sind darauf und das mal ausprobiert haben. Und häufig, wenn so ein, vielleicht so ein Interesse auch nur aufkeimt, dann wird das so verknüpft mit, oh Gott, bin ich jetzt schwul? Ja, als wäre das was Schlimmes, Punkt eins, ja. Und das macht halt tatsächlich auch oft innere Konflikte immer noch. Das ist natürlich ja was wir gelernt haben, ne? Also es ist immer noch sehr verknüpft, aber wir werden aufgeklärter. So. Und was sich auch ändert heutzutage ist, dass der statistisch erste Kontakt mit Pornos deutlich niedriger wird. Der ist heute so bei, ich glaube, so 11, 12, 13 Jahren, ne? Und man weiß auch, dass zunehmend auch heterosexuelle Paare Analsex praktizieren. Wie das jetzt alles miteinander zusammenhängt, lasse ich jetzt mal im Raum stehen. Aber es gibt auf jeden Fall mehr Umfragen zu der ganzen Thematik, mehr Kontakt damit, mehr Interesse oder Neugier drauf. Ja.
Ja, also mal abgesehen davon, dass ich natürlich gerade sehr erstaunt bin über den Erstkontakt mit Pornos mit 11, 12, 13, würde ich gerne auf den Punkt zu sprechen kommen, dass, was wir weiter vorne schon angesprochen haben, nämlich, dass dieser ganze Bereich am Po rund um die Rosette, der Analdamm, ja, der Analkanal, so, jetzt habe ich es, und der Analkanal ja sehr erogene Zonen auch sein können und auch zum Orgasmus führen können, oder?
Ja, und in der Tat, wie gesagt, der Analkanal, die Haut um den After, der Damm auch, ja, das ist so ein bisschen weiter, das ist ja bei Männern, habe ich ja eben gesagt, der Bereich Richtung Po, Richtung nach vorne, Richtung Penis, Wurzelwärts und Hodensack. Und bei Frauen dieser mal etwas kleinere, mal etwas größere Bereich, das ist wirklich sehr unterschiedlich, wie breit die Region ist, zwischen Anus und Vagina, ja, Vaginalöffnung, Vulvaregion da. Das ist auch sehr empfindsam als Region. Und natürlich gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, wie Analsex zu einem Orgasmus führen kann. Da ist einmal die Prostatastimulation bei prostatatragenden Menschen und zum anderen bei Menschen ohne Prostata. Da gibt's die ja nicht, die Prostatastimulation, die indirekte. Da sagt man eher, man weiß ja, dass heutzutage, weiß man ja Gott sei Dank mehr über die Klitoris, beziehungsweise die Informationen dringen auch zu uns durch und werden nicht mehr aus Anatomiebüchern verbannt. Ja, dass die Klitoris, also das Lustorgan der Frau, zumindest im unteren Körperbereich, es gibt ja viel mehr Körperzonen noch, die ja erogen sind. Also auf jeden Fall, dass die Klitoris ein großes Organ ist und selbst wenn man sich jetzt das Modell des Organs betrachtet, da sind ja noch gar nicht alle Nervenendigungen sichtbar. Also es ist ein super viele Nervenenden in alle Regionen und man glaubt heutzutage, dass auch bei nicht prostatatragenden Menschen eine orale Erregung über letztendlich Erregung der Nervenausläufer der Klitoris stattfindet. Also letztendlich auch ein klitoraler Orgasmus ist. Also jeder weibliche Orgasmus ist letztendlich ein klitoraler Orgasmus. Ja, ob das sozusagen über den vermeintlichen Kitzler, also die Klitoriseiche läuft, oder ob es läuft als vaginaler Orgasmus, der aber letztendlich auch Stimulation der Klitoris ist, oder ob es ein analer Orgasmus ist, all das läuft über die Klitoris.
Mhm. Ja, also ja. Die Klitoris ist natürlich ein sehr spannendes Organ, aber eigentlich gar nicht das, worüber wir hier gerade vornehmlich sprechen.
Nee, genau. Aber es ist wichtig, ja, weil ja nicht nur Männer Analsex haben, sondern auch Frauen. Und ja, der Part mit der Prostata-Stimulation, der funktioniert halt nicht, wenn man keine Prostata hat. So. Ne? Aber was ich vielleicht eben noch sagen wollte, als du gefragt hast, wie ist es denn heute? Ne? Also wir werden aufgeklärter, es gibt mehr Kontakt mit der ganzen Thematik. Aber was weiterhin nicht so richtig passiert ist, dass man einfach wirklich auch mal genau darüber spricht. Ja, und zwar, dass Analsex einfach was anderes ist als vaginaler Verkehr. Ja, dass es gibt einfach wenig Informationen darüber. Und es ist das eine, ob man es einfach mal ausprobiert, weil man denkt so, jetzt bin ich neugierig oder warum auch immer, aus bestimmten Gründen, warum man es dann halt mal macht. Aber man kennt halt einfach die Grundvoraussetzungen nicht. Und die sind wirklich wichtig. Ja? Mhm. Und das fällt einfach flach.
Ja. Ja.
Und das, was man halt sieht oder was beispielsweise in Pornos gezeigt wird, das ist einfach total unrealistisch. Mhm. Ja, deswegen.
Ja, magst du vielleicht mal dazu erklären, wie kommt es denn oder ist vielleicht eine komische Frage, aber wie kommt es eigentlich dazu, dass man etwas in den After überhaupt einführen kann?
Also du meinst jetzt, wieso das jemand macht oder wie das geht, dass das passiert, also dass das möglich ist?
Wieso das jemand macht. Ich hoffe, weil beide Partner, die daran beteiligt sind, ihr Einverständnis gegeben haben.
Ja, das hoffe ich auch.
Beide wollen. Aber ich meine jetzt tatsächlich den physischen Akt.
Ja, also weil der After normalerweise zu ist, meinst du, ne?
Ja, so. Genau.
Okay, dann habe ich dich jetzt richtig verstanden. Weil warum das jemand macht, da gibt es halt auch ganz viele Gründe. Aber ja, da bin ich voll bei dem, was du sagst. Die Beteiligten sollten da ganz eindeutig mit einverstanden sein und, aber wie gesagt, das machen wir, glaube ich, gleich am besten nochmal. Ich will keine Anleitung geben, so ein How-to, aber da ist einfach so wichtige Aspekte. Ne? So, das machen wir gleich. Jetzt auf deine Frage hin, wie das funktioniert, also wie das möglich ist, wenn ich die richtig verstehe. Ja. Weil eigentlich ist ja die Aufgabe des Schließmuskels oder der After-Schließmuskeln
andersrum
zu machen.
Nach außen.
Genau, also die machen zu, ne, damit wir dicht sind. Auch übrigens nachts, haben wir ja auch schon mal gesagt, ne? Also der innere Schließmuskel hat eine Daueranspannung, ja, weil wir wollen ja nicht nachts auslaufen. Und den äußeren können wir halt ansteuern. Mhm. So. Jetzt ist es so, wenn wir müssen, können wir ein bisschen verschieben. Ne? Und wenn der Stuhlgang voll im Gange ist und wir das Go gegeben haben, dann öffnet sich das alles. So. Dass der After an sich sich relativ weit öffnen kann, das wisst ihr wahrscheinlich auch alle. Du auch, nehme ich an, Anne, weil wir alle sicherlich schon mal eine ganz ordentliche Portion in die Toilette entleert haben, eine dicke Wurst. Ja, also das heißt, passen tut grundsätzlich einiges. Ja. Die Frage ist also nicht, wie kann es sein, dass oder ne, dass der After sich öffnet, sondern wie kann es sein oder wie funktioniert es andersrum? Und das bedeutet, und da sind wir wieder bei Entspannung, die Schließmuskeln müssen sich entspannen können. Den Äußeren, ja, habe ich schon gesagt, der hört sozusagen so ein bisschen auf unser Kommando bis zu einem gewissen Punkt. Aber auch der kann nur richtig entspannen und öffnen, wenn das Nervensystem reguliert ist und wenn wir uns sicher fühlen. Und da sind wir schon wieder beim Nervensystem. Und den inneren Schließmuskel, den können wir halt gar nicht aktiv beeinflussen. Das passiert tatsächlich auch über Regulation und Reflexbögen. Und jetzt frage ich euch, oder vielleicht dich stellvertretend, Anne, weil ihr könnt mir keine Antwort geben, was brauchen wir, damit wir entspannen können?
Ja, wahrscheinlich eine entspannte Situation irgendwie, dass man mit sich selbst schon ruhig ist und dass man einfach auch ja entspannt ist, oder?
Genau. Ne? Was das nämlich ist, dass man sich wohlfühlt und das steckt ja dahinter, glaube ich, so. Das wird auch häufig gesagt, ja, ne, dass man sich wohlfühlt, dass man entspannt ist. Das heißt, wir fühlen uns, und ich hatte das eben schon mal, glaube ich, ist es mir schon aus dem Mund geflutscht, ja, dass es sich sicher anfühlt. Ja, dass wir nicht auf Hab acht sind, dass wir das, was gerade da ist, nicht negativ bewerten oder und dass uns das nicht an eine Erfahrung erinnert, wo wir denken, oh Gott, wenn das gleich passiert, dass wir uns nicht im Kreis drehen, ja, sondern dass sich was sicher anfühlt. Nur dann können wir loslassen. Und dafür braucht es häufig Zeit, nicht immer, ja. Es braucht auf jeden Fall einen Kontakt von uns mit uns selbst, eine Einstimmung auf den Körper. Wir müssen spüren können, wie wir uns fühlen. Es braucht aber auch Kontakt und Einstimmung im Miteinander. dafür ist tatsächlich Kommunikation wichtig und Konsens. Und Konsens ist was anderes als ein Kompromiss, ja, wo man beschließt, so, wir machen das jetzt so und so, sondern ein Konsens ist, dass man was findet, mit dem beide nicht sozusagen ein bisschen was verlieren und es schon irgendwie okay ist, sondern dass man wirklich miteinander in Kontakt ist und dass man was macht, was für die Beteiligten gut ist. Ja. Und das kann sich wandeln. Nur weil man am Anfang sagt, so und so, wir probieren das jetzt, kann das sein, dass man danach sagt, nach ein paar Minuten oder so, sagt, ach nee, weißt du was, doch nicht. Ja, aber dafür braucht es die Fähigkeit, die eigenen Bedürfnisse auch zu spüren, also sie erstmal zu spüren und die ausdrücken zu können. Und das bedeutet auch, Grenzen setzen zu können und die Erfahrung zu haben, dass man damit angenommen wird. Und das Gleiche von der anderen Seite auch. Und nicht so, ich sag jetzt irgendwie, das mag ich nicht. Und dann sagt der andere, nö, ja, sondern, dass es okay ist für den anderen. Und selbst wenn es nicht okay ist für den anderen, dass man da dabei bleibt. So, ja. Nur dann, und das ist jetzt ein bisschen lang ausgeholt, aber tatsächlich nur dann, kann sich unser Nervensystem und letztendlich dann auch die Muskulatur dann wirklich gut entspannen. Ja, und wir haben noch gar nicht vom Beckenboden gesprochen, der ist auch wichtig, damit Lust und Erregung und Orgasmus und so entstehen kann. Also es braucht ganz viele Dinge, idealerweise bewusst. Jetzt ist mir natürlich klar, dass die meisten Menschen von uns das nicht alles super bewusst haben. Ich sicherlich auch nicht und auch nicht in jeder Situation. Ja, aber überhaupt mal darüber nachzudenken, was passiert da eigentlich wirklich? Finde ich halt wichtig.
Wow. Wenn man da mal so drüber nachdenkt, ist das ganz schön viel. Was ist denn, wenn dieses Stopp oder wenn quasi weitergemacht wird oder über einen Punkt hinausgegangen wird, den man eigentlich nicht mehr okay findet? Ist es dann gefährlich? Also ehrlicherweise, das ist jetzt vielleicht irgendwie ein bisschen off-topic, habe ich da so Spaßbilder von Röntgenaufnahmen mit Glühbirnen im Anus vor Augen. Ich weiß nicht, wo diese Bilder herkommen.
Ja, tatsächlich ist gefährlich ein weit gefasster Begriff. Ja, und das kann man natürlich nicht pauschal sagen. Du merkst auch schon, meine Antwort ist mal wieder ein bisschen schwammig und länger. Aber tatsächlich, was das Beispiel, was du bringst mit der Glühbirne, das ist tatsächlich gefährlich. Ja. Es gibt Menschen, die sich ganz verschiedene Dinge in den After einführen, ja. Und eine Glühbirne, das eine ist ja, natürlich kann die kaputt gehen, wenn man sie einführt, aber vor allem auch, wenn man sie rausholt und wieder entfernt, weil das einfach Glas ist und das versplittern kann. Und das kann Verletzungen im Bereich der Schleimhaut machen, im Afterkanal und im Mastdarm, also im ganzen Enddarm. Aber auch wenn man jetzt zum Beispiel, es gibt Menschen, die führen sich eine Flasche ein und dann mit dem schmalen, also mit dem, wie nennt man das denn, Hals oder was, Flaschenhals,
Hals, ja.
Voran und dann aber ohne Deckel zum Beispiel. Ja, nicht, dass das jetzt was ist, was ich empfehle mit Deckel, aber ohne Deckel ist es auf jeden Fall noch mal gefährlicher, weil wenn man dann dran zieht, um es rausholen zu wollen, was im Zweifel gar nicht mehr alleine gelingt, weil es sein kann, dass es einfach hochflutscht sozusagen, aber das sage ich gleich nochmal. Also wenn man dran zieht und es rausholen will, dann entsteht ein Unterdruck, weil ja der Deckel ab ist, ne? Und dann wird Schleimhaut vom Mastdarm sozusagen angesogen und dann kann es richtige Verletzungen geben. Ja, also auch Löcher im Enddarm, ja, oh, wow. Die operiert werden müssen und so. Also es gibt, vielleicht einfach nur mal als kleiner Schlenker direkt jetzt, weil du es gefragt hattest. Also wenn was in den After einführen, dann bitte nur Dinge aus dafür vorgesehenen Materialien. Ja. Und alles, was in den After reinkommt, braucht einen sogenannten Stopper. Ja. Das heißt etwas, was sozusagen hinten quer und breiter ist. Also damit das, was man reinschiebt, damit es nicht hochflutschen kann. Ja, weil was passiert ist, dass man dehnt die Schließmuskeln, ja, und dann weitet sich das auf, dann kann man einschieben, plopp, 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 plopp. So, und irgendwann kann es sein, dass es dann flupp macht, das Ganze hochflutscht und dahinter der Afterkanal wieder zumacht. Und dann kommt man nicht mehr dran. Also natürlich kann man das im Krankenhaus und so weiter, ja, aber das ist ungünstig.
Ja? Das klingt wirklich sehr unpraktisch, ja.
Ja, genau. Ja, und das eine ist, dass es unpraktisch ist, und das andere ist, dass wenn was auch immer, sogar Materialien, die dafür vorgesehen sind, wenn die lange an einem Ort bleiben, auch dann können die Verletzungen machen, weil durch Druck, ja, einfach Druckschäden machen an der Schleimhaut und so weiter. Dann wird die Durchblutung schlecht und dann auch dann können da sogenannte Perforationen, also Löcher im Enddarm entstehen und so weiter. Also selbst bei Materialien, die eigentlich für die Anwendung im Anus gemacht sind oder gedacht sind. Ja, deswegen bitte unbedingt, wenn, dann bitte mit Stopper. So, also jetzt aber nochmal zu gefährlich.
Ja, genau. Also es scheint mir nicht nur angenehm zu sein, sondern auch man scheint ein gewisses Grundwissen haben zu müssen, bevor man sich dem Analsex nähert, wie mir scheint.
Ja, weil Analsex hat Risiken, unterschiedliche, natürlich. Übrigens hat Sex immer Risiken, ja. Ohne Risiko gibt's keinen Sex, aber das nur mal so am Rande, oder ohne, ja genau, ohne Risiko gibt's keinen Sex, ja. Aber im Bereich des Anus ist das Ganze noch ein bisschen sensibler, ja, in gewisser Weise. Ja, weil es eben so eine empfindsame und empfindliche Region ist, aber auch, weil es wirklich darauf ankommt, was gemacht wird. Weil natürlich Fingern ist was anderes als irgendwas reinstecken. Und auch da gibt es sehr große Unterschiede im wahrsten Sinne des Wortes, ja, was eingeführt wird, ne, ob das was Kleineres ist oder was Größeres im Durchmesser. Es kommt darauf an, welches Material. Es kommt darauf an, wie schnell. Es kommt darauf an, ob der Anus und die dazugehörende Person das tendenziell eher gewohnt sind oder nicht. Es kommt darauf an, wer was einführt im Sinne von, kennt man den Menschen und / hat Vertrauen. Also da ist wieder das Nervensystem am Start. Es kommt darauf an, also auf viele Dinge an, ja. Und was man auf jeden Fall sagen kann, immer von klein nach groß, ja. Mit was Kleinem anfangen und dann größer werden.
Jetzt sind wir natürlich im Gespräch ein bisschen abgeschwiffen. Was sind ganz konkrete Risiken?
Sagt man abgeschwiffen oder heißt das abgeschweift? Ich glaube, ich sag's immer falsch. Also, konkrete Risiken. Ein bisschen habe ich ja schon gesagt. Also, es kann tatsächlich Verletzungen an der Schleimhaut geben im Mastdarm, ja. Dabei kann je nach Tiefe der Verletzung auch tatsächlich die Darmwand einreißen und das kann gefährlich werden. Es kann aber auch Verletzungen geben an der Schleimhaut im Afterkanal, also im ersten Stückchen, ne, bis hin zu richtigen Fissuren. Das tut weh, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ja, aber was tatsächlich auch passieren kann, das sind einfach so ganz kleine Mikroverletzungen innen drin, ja, im Enddarm. Und das ist so, weil die Schleimhaut im Bereich des Enddarms viel empfindlicher ist als die der Vagina. Ja, die ist nicht so dickschichtig und die ist empfindlicher. Und es gibt wirklich nie, aber auch nie, egal wie erregt jemand ist von Analsex, Lubrikation. Also das bedeutet, es wird niemand feucht im Enddarmbereich und im Analkanal. Da kann natürlich ein bisschen Schleim sein, weil das ist ja auch Schleimhaut. Ja, aber es wird nicht feucht, wie in der Vagina. Mit 10 Ausrufezeichen.
Ja, krass. Also das klingt wirklich sehr unangenehm.
Ja, vor allem, wenn es trocken ist. Ja. Aber also abgesehen davon, dass das halt unangenehm ist, wehtut, ja, wenn man sich vorstellt, schubber, schubber und das trocken, ja, das erhöht natürlich auch die Wahrscheinlichkeit für Verletzungen. Deswegen gibt's ja die Lubrikation in der Vagina. Ja, das ist übrigens auch so ein Missverständnis, muss ich jetzt vielleicht mal sexualmedizinisch kurz einwerfen, hat jetzt gerade nichts mit Analsex zu tun. Ja, ich hoffe, ihr verzeiht mir. Weil es gibt ja auch so diese These, wenn eine Frau feucht ist, hat's ihr gefallen oder sie wollte das ja. Ja, in der Tat ist es sogar so, dass das ist eine Schutzfunktion, das ist eine physiologische Reaktion des Körpers. Das heißt, es gibt auch die Situation, dass Frauen, die vergewaltigt werden, feucht werden. Und dann ist es sogar so morbide getwistet in unseren Hirnen, dass wir dann selber denken im Zweifel, oh Gott, hat es mir gefallen, weil ich war ja feucht. Abgesehen von der Tatsache, dass es dann auf der anderen Seite gar nicht so selten heißt, ja, die wollte das doch, die ist doch total feucht geworden. Mhm. Ja. Also, das ist eine physiologische Reaktion, das ist eine Schutzreaktion, damit es gleitet. Ja, das ist ein Gleitmittel sozusagen, ein natürliches. Und im Afterbereich gibt's es eben nicht. Oder im Enddarmbereich. Und weil es das nicht gibt, ist einfach das Risiko für diese ganz kleinen Mikroverletzungen viel höher. wenn man sich vorstellt, es gibt viele kleine Mini-Verletzungen, die wiederum können Eintrittspforten sein für Keime. Das bedeutet, Analverkehr hat ein deutlich höheres Risiko für die Übertragung von sexuell übertragbaren Infektionen als andere Sexualpraktiken.
Ja, da haben wir ja schon mal an anderer Stelle drüber gesprochen.
Genau. Ja. Ach so, und ich habe, glaube ich, noch nicht gesagt, es kann auch Verletzungen geben am Schließmuskel selber, beziehungsweise an einem oder an beiden dieser Schließmuskeln, weil es sind ja zwei. Ne? Und wenn das passiert, dann wird es eventuell später irgendwann ein bisschen schwieriger mit dem Halten. Ne? Und hier ist das Risiko tatsächlich größer bei biologisch weiblichem Schließmuskel als bei dem biologisch männlichen. Ja, weil die Muskulatur, die weibliche Afterschließmuskulatur im vorderen Bereich, also scheidenwärts, schmaler wird. Und bei Männern ist sie überall gleich stark, also vom Ring her sozusagen. Ja. Und außerdem wird es bei Frauen auch, wenn man mal so über die Lebenszeit betrachtet, häufig weitere Verletzungen, zum Beispiel Geburtsverletzungen und so weiter. Ja. Und die dann wieder zusammen, also die können zusammenwirken, die können sich addieren und dann wird das irgendwann im Zweifel schwieriger mit dem Halten.
Ja, ja, ist ja auch logisch, weil gerade bei Frauen muss ja das ganze Gewebe in sich elastischer sein als bei Männern. Schließlich sind sie ja dafür gemacht, in Anführungsstrichen Kinder auf die Welt zu bringen.
Ja, tatsächlich, ne? Und es verändert sich halt auch sehr viel hormonell, ne? Also auch die Gewebeelastizität, die ist einfach anders nach der Menopause als vor der Menopause. Unabhängig vom Trainingszustand und vom Alter und von allem, was da halt einfach an Gewicht sozusagen während möglicher Schwangerschaften und Geburten stattgefunden und eingewirkt hat, alleine die hormonelle Veränderung, ja. Deswegen ist es auch gar nicht so selten, dass vielleicht sogar Verletzungen, die früher entstanden sind im Rahmen einer Geburt, die erstmal super kompensiert werden konnten vom Körper, man merkt nichts, ja, die aber dann irgendwann, wenn das Gewebe weniger elastisch ist, wenn man älter ist, wenn die Hormone anders wirken, dass dann sich die Dinge addieren und dann erst sozusagen auffällig werden.
Mhm. Ja, krass. Also, und dann wird es wahrscheinlich auch schwieriger, wenn das dann irgendwann zusammenkommt, den Stuhl halten zu können, oder?
Genau. Ne, also Urin und letztendlich auch Stuhl, ne, weil in dem Moment, wo wir von den Afterschließmuskeln sprechen, dann hat das tatsächlich darauf möglicherweise auch eine Wirkung. Ne?
Ja. Ja. Da kann doch einiges passieren, wie mir scheint. Was kann man denn machen? Also wir haben jetzt über ganz viele Risiken gesprochen, aber was kann man denn tun, damit Analsex auch angenehm ist?
Ja, also da, oh, mir fällt gerade noch was ein, das habe ich auch gar noch nicht erwähnt. Und zwar auch noch mal ganz kurz zurück zu den, ich sag mal, Risiken. Also durch regelmäßigen Analverkehr oder gerade wenn man so härtere Techniken praktiziert, durch eine mechanische Reizung oder eine immer wiederkehrende mechanische Reizung in einem ähnlichen Bereich, ja, kann tatsächlich auch die Schleimhaut irritiert werden im Mastdarm und auch im Hämorrhoidalgewebe. Ja, und das kann natürlich auch nochmal zu Po-Problemen führen und dazu beitragen und so. Ja. Genau, aber jetzt gerade hast du gefragt, was kann man tun, damit Analsex angenehm ist? Im Grunde genommen sind das ja fast zwei Fragen, glaube ich. Das eine ist angenehm, also wirklich angenehm. Und das andere angenehm im Sinne von nicht so viel Risiko. Mhm. Oder habe ich das falsch verstanden?
Ja.
Okay, also dann, genau, also vielleicht vorweg, weil es ist wirklich okay, ob man Analverkehr ausprobieren möchte oder nicht. Ja, es ist wirklich, alles davon ist fein. Mein Anliegen ist hier wirklich nicht eine Anleitung zu geben, sondern dass vielleicht so ein paar Hinweise, die wirklich sinnvoll sind, denjenigen zu geben, die daran denken, den Po in irgendeiner Weise mit einzubeziehen beim Leben der eigenen Sexualität. Ja?
Ja, das klingt sinnvoll. Was ist denn so das Wichtigste, was du sagen würdest für beide Punkte, also sowohl angenehm als auch risikolos?
Ja, und das im Grunde habe ich es eben schon mal erwähnt. Also Zeit, Kommunikation, Entspannung, ja, alles, was dazu führt. Langsame Dehnung. Also wirklich langsame Dehnung. Das heißt, mit was Kleinem anfangen und dann, dass es größer wird. Also jetzt nicht irgendwie direkt mit 3 Fingern, sondern mit 1 Finger im Zweifel. Oder vielleicht tatsächlich erstmal mit der Zunge und dann irgendwie einen Finger oder so. Oder mit einem kleinen Toy und dann was Größeres. Also auf jeden Fall eine langsame Dehnung. Weil auch die, es gibt im Bereich des Afterkanals auch sogenannte Mechanorezeptoren. Das sind Rezeptoren, also sozusagen Sensoren im Afterkanal, die auf Druck reagieren. Und wenn die so ein bisschen gereizt werden über eine längere Zeit, auch dann lassen die eher los. Ja, wenn man schnell was Dickeres reintut, funktioniert das nicht.
Und wir haben ja schon darüber gesprochen, es wird ja quasi nicht feucht, also gehe ich davon aus, dass man auch Gleitgel in irgendeiner Form braucht.
Ja, ganz unbedingt sogar Gleitmittel. Ja, genau aus dem Grund. Und zwar bitte nicht dran sparen. Ja, auch hier gibt es Unterschiede von Gleitmitteln und so. Da kann man auch noch mal eine Folge drüber reden. Ja, aber unbedingt Gleitmittel. Ja. Und was auch wichtig ist, Schmerzen ernst zu nehmen. Ja, und nicht auszuhalten. Ich sag's nochmal. Nicht Schmerzen aushalten. Ja. Weil das wird nämlich manchmal so dargestellt. Ja, so, ah ja, tut dann ein bisschen weh, aber dann nicht mehr. So, ja. Also, bitte nicht. Ja. Schmerz ist ein Warnsignal unseres Körpers. Gerade akuter Schmerz. Und die Reaktion darauf, und auch das habe ich in anderen Folgen schon gesagt, unsere körperliche Reaktion auf Schmerz ist Anspannung, Zusammenziehen. Ja? Und das macht es, wenn man sich jetzt mal den After vorstellt und mit den Schließmuskeln, das macht es beim Analsex noch schmerzhafter. Ja, weil wenn ich noch mal extra sozusagen zukneife, dann ist da nichts mit Weiterwerden. Das heißt auch nicht, dass man dann in dem Moment, wo was wehtut, alles sein lassen muss und aufhört und keine Ahnung. Aber das bedeutet erstmal eine Pause. Das bedeutet Vertrauen fassen, sich sicher fühlen, ja, also das Nervensystem. Das bedeutet mit in Kontakt miteinander treten, ja, alles vielleicht noch langsamer machen, vielleicht mehr Gleitmittel nutzen, was auch immer es gerade braucht. Vielleicht braucht es auch, dass man aufhört und auf was ganz anderes umsteigt, ja. Aber langsam. Und die Person, die empfängt, ist auch wichtig, die bestimmt Tiefe und Tempo. Idealerweise ist nicht immer so. Aber weil die ist ja die Person, bei der sich sozusagen der After aufdehnen muss. Die ist die Person, deren Mastdarmschleimhaut da sozusagen betroffen ist. Die ist die Person, die die Schmerzen empfindet, wenn sie sie hat. Ja? Also die empfangende Person in Anführungszeichen bestimmt.
Ja, das klingt total sinnvoll und natürlich brauche ich dafür erstmal Vertrauen in meine andere Person, mit der ich Analsex habe und vor allen Dingen muss man ja auch die ganze Zeit in einer Form von Kommunikation bleiben und schauen, was fühlt sich gut an, was fühlt sich nicht gut an und es halt nicht zu so einer Macht Veranstaltung werden zu lassen, weil man gerade da offensichtlich mehr miteinander sein sollte. Ich habe noch eine andere Frage, und zwar was, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben. Wie ist es denn mit der Hygiene? Sollte man den Darm vorher sauber machen oder ist das egal?
Ja, stimmt, da haben wir noch gar nichts zu gesagt, ne? Dabei ist es oft das Erste, was Leute fragen und wozu es so viele unklare Aussagen gibt. Also medizinisch betrachtet braucht es keine Reinigung des Enddarms vor Analsex. Es ist auch normalerweise so, also wenn die Verdauung gut funktioniert und wenn der Stuhlgang gut reguliert ist, also man eine gute Wurst hat, ja, dann ist der Enddarm auch im Grunde genommen leer. Weil wenn man auf Toilette ist, dann entleert sich der Stuhlgang, dann schmiert außen auch nicht viel nach und innen ist erstmal leer. Aber wenn man jetzt nicht so eine gut regulierte Verdauung hat, dann mag es schon anders aussehen. Also vor allem geht es darum, womit fühlen die Beteiligten sich wohl? Und das ist total unterschiedlich. Ja? Und dann, ob man dann eine Dusche nutzt, also eine Dusche aus dem Badezimmer, um was auszuspülen oder eine Anal- oder Rektaldusche, das ist jedem selbst überlassen. Es gibt verschiedene Produkte, die man da nehmen kann. Ja, und mit klarem Wasser in jedem Fall, ne? Nicht jetzt mit irgendeinem intimen Waschlotionsmaterial oder sowas. Und wo wir gerade von Hygiene sprechen, was ich in diesem Zusammenhang auch unbedingt nochmal sagen möchte, kein Vaginalverkehr nach Analverkehr. Ja, das bringt Darmkeime ins falsche Milieu. Dort kann es natürlich dann zu Entzündungen führen. Das heißt, wenn das so sein sollte in der Reihenfolge, dann unbedingt zwischendurch waschen oder das Kondom wechseln. Ja, weil ansonsten kommen einfach Darmkeime, selbst wenn da kein Stuhlgang an sich gerade ist, weil es leer ist, Bakterien sind in dem Umfeld ja auf jeden Fall.
Ja, das klingt total logisch und auch wie was, wo man am besten vorher mal drüber nachdenkt und nicht erst während des Sex. Du hattest ja im Vorfeld zu dieser Folge schon angedeutet, dass sie länger werden könnte. Jetzt sind wir schon relativ lange auch im Gespräch miteinander. Das zeigt, Analsex ist wirklich ein großes Thema und vor allen Dingen eins, worüber man wirklich viel sagen kann, oder?
Ja, ne? Also jetzt mal ab von Analverkehr, ja. Genau. Ja, und dazu kommt ja auch noch, zum Beispiel, sollte man vielleicht auch nicht vergessen, unser Hinterteil ist insgesamt ja auch ein Hingucker häufig, ne? Und hat eine erotisierende Wirkung. Oder lädt wirklich oder vermeintlich zum, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Anfassen ein. Und es gibt häufig so ein Spiel mit, um was ist sexy, da wird der Po eingesetzt. Ja, das hat man ja auch früher über die Jahrhunderte gesehen, in Kunst und im Fernsehen und im Kino. Der Po wurde betont über verschiedene Methoden. In der Werbung wird der Hintern gezeigt und wenn es der untere Rücken ist, ja, Sex sells, ja, die weibliche Silhouette mit Po ist häufig dabei. Oder auch der männliche knackige Po wird zunehmend eingesetzt, also auf vielen Ebenen.
Ja, das stimmt schon. Also den Po sieht man ziemlich häufig, hat ja auch jeder einen.
Ja, jeder, wir alle.
Und es sind gar nicht immer nur die Brüste oder der offenstehende Mund oder die Lippen, die in der Werbung ja sexualisiert dargestellt werden.
Genau, also eigentlich, weil das ist, finde ich, auch ein sehr, sehr wichtiges und auch spannendes Thema, könnte man auch mal eine Folge rund um den Po als sexuelles Organ machen. Das ist, er ist natürlich nicht wirklich ein Sexualorgan, weil er weder ein Organ ist, noch ein echtes Sexualorgan im Sinne. Aber im weiteren Sinne würde ich das schon so behaupten. Ja, aber dazu, dann würde ich sagen, einfach später mal mehr.
Ja, finde ich gut. Es scheint so, als gäbe es wirklich noch viel dazu zu sagen. Und damit kommen wir zum Ende dieser, ja, wie kann ich es zusammenfassen, interessanten, aufklärenden, erklärenden Folge rund um das Hintertürchen, den Po. Die Folge war relativ lang. Da fällt mir gerade was ein. Wollen wir nicht einen Aufruf starten, dass ihr uns eure Synonyme für den Anus schreibt, also als Kommentar oder als private Nachricht. Hintertürchen ist ja ein so ein Synonym, das Menschen benutzen, aber es gibt bestimmt noch viele andere.
Ja, das machen wir glatt. Und ich füge noch hinzu, habt ihr noch Fragen oder Anmerkungen zum heutigen Thema, meldet euch, ihr wisst wo.
Ja, und ich bin gespannt, was weiter kommt. Magst du vielleicht noch eine Vorausdeutung für die nächste Woche machen? Womit beschäftigen wir uns in der nächsten Woche thematisch?
Ja, also nächste Woche geht es auf jeden Fall um Teufelskreise im Po-Gebiet. Ich habe ja schon öfter angedeutet, dass es davon einige gibt und wir werden sie ein bisschen genauer beleuchten. Klingt vielleicht ein bisschen komisch erstmal, aber meiner Meinung nach ist es unglaublich spannend und auch wichtig und auch im Alltag. Deswegen, wenn ihr mehr wissen wollt, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn es heißt Apropos Po, der Podcast rund um den Allerwertesten.
Wir freuen uns auf euch und bis dahin,
eure Katharina
und eure Anne.